Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Februar 1993.
Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute Dreieckland am 1.2.1993. 1, 2, 3, schon sind wir bei den Themen, die wir hier mal im Überblick darstellen werden. Nach einer Kurzmeldung, einem kurzen Kommentar, besser gesagt wohl, eine Kurzmeldung, geht's dann los mit einem Beitrag zum Widerstand von Flüchtlingen.
Jawohl, seit 4 Wochen kämpfen 500 Flüchtlinge von Friedrichshafen um Essen in Menschenwürde. Sie akzeptieren nicht, Futter zu bekommen wie Tiere. Sie wollen ausbezahlt werden, wie alle anderen Menschen auch. Im Anschluss daran gibt es noch einen kurzen Bericht über eine Aktivität in Bremen, die gegen Sammellager gelaufen ist.
Dann wird es einen Kommentar geben zur Recherchepraxis, zu Aktivitäten der Polizei, und zwar zum Mordfall Kerstin Winter. Ja, und dann einen längeren Beitrag zu einer Kommune in Niederkaufungen.
Und zwar berichten wir da über die Kommune eben in Niederkaufungen bei Kassel. Wir hatten ein Mitglied der Kommune hier im Studio. Dieser Bericht wird allerdings 20 Minuten gehen.
Holla, dazwischen gibt es Musik von den Einstürzen Neubauten, und jetzt haben wir uns nach reiflicher Diskussion auch noch zur Verantwortlichkeit hier niedergelassen. Redaktionen haben heute der Christoph,
der Winfried und der Gustav.
Und der Gustav. So weit, so gut. Hurra, und anrufen könnt ihr uns heute Abend, am Montagabend auch noch, die 31 028 0761 Freiburg steht offen, ist frei für Anrufe, für Kommentare hier auf 102,3 MHz.
So, dann kommen wir jetzt zu der einzigen Kurzmeldung, die ist auch ein bisschen länger, weil einzig. Farbeier statt Lichterkette. Polizei zerschlägt antifaschistische Demonstration in München. Unter dieser Überschrift erreichte uns eine Pressemitteilung aus dem Infoladen in München, in dem die Umstände einer brutalen Polizeiaktion gegen Jugendantifas am 10.01. wie folgt geschildert werden. Nach der großen Demonstration anlässlich des 60. Jahrestages der nationalsozialistischen Machtübernahme kam es mittags zu einer weiteren kleinen Demonstration. Etwa 150 Menschen trafen sich am Goetheplatz. Ziel der Demonstration war der AVÖ-Laden des bekannten Neonazis Ewald Bela Althans in der Herzog-Heinrich-Straße. Althans betreibt von diesem Laden aus unter anderem die Organisierung von Veranstaltungen, bei denen die Auschwitz-Lüge propagiert wird. Die Demonstration der überwiegend 13- bis 18-jährigen jugendlichen Teilnehmerinnen wurde an der Ecke Lindwurm-Herzog-Heinrich-Straße von der Polizei gestoppt, teilweise eingegesselt und mindestens 30 von ihnen unter brutalen Begleitumständen durch die USK, was bedeutet Unterstützungskommandos, festgenommen. Dabei wurde einem Jugendlichen der Ellenbogen gebrochen und ihm medizinische Hilfe in der Edstraße verweigert. Eine 13-Jährige durch einen Stich asiatischer Kampfstock der USK-Truppen so schwer verletzt, dass sie mit Verdacht auf Milzriss ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Alle Festgenommenen wurden ins Polizeipräsidium Edstraße gebracht, dort erkennungsdienstlich behandelt und verhört. Vorgeworfen wird den Demonstrantinnen Landfriedensbruch, da bei der Polizeiaktion einige Farbeier geworfen wurden. Nach einem Telefonat einer Rechtsanwältin mit dem zuständigen Staatsanwalt Wolfgang Simper hieß es dann am Samstagnachmittag, dass die Festgenommenen nach Abschluss der Vernehmungen freigelassen würden. Von einer Haftrichtervorführung werde Abstand genommen, da ja alle Jugendlichen bei ihren Eltern wohnhaft und polizeilich gemeldet seien. Fluchtgefahr sei somit auszuschließen, so Staatsanwalt Simper. Am frühen Abend zogen dann nochmal 60 Menschen in einer Spontandemonstration vom DGB-Haus vor die Edstraße und forderten die sofortige Freilassung aller Verhafteten. Diese wurden dann auch im Laufe des Abends entlassen, doch die polizeiliche Schikane ging weiter. So wurden Jugendliche in mehreren Fällen von Polizeibeamtinnen nach Hause gefahren, um dann dort mit der Begründung Gefahr im Verzug bei ihnen Hausdurchsuchungen durchzuführen. Dabei wurden zahlreiche Gegenstände beschlagnahmt. Dieses Vorgehen ist kein Einzelfall und zeigt zum Beispiel deutliche Parallelen zu dem Vorgehen der Sicherheitsorgane im Herbst 91, als bei dem Versuch einer Demonstration rechtsextremer Republikaner zu stoppen, 60 Menschen, auch überwiegend Jugendliche, festgenommen wurden. Auch damals ging das USK äußerst brutal gegen die Antifaschistinnen vor, gab es Druck auf Eltern und Schule und wurde mit Hausdurchsuchungen und Strafbefehlen versucht einzuschüchtern.
Seit 4 Wochen verweigern 500 Flüchtlinge in Friedrichshafen die Lebensmittelzuteilung in Form von Essenspaketen. Sie fordern weiterhin die Sozialhilfe in Form von Geld zu bekommen, damit sie selbst bestimmen können, was sie essen. Friedrichshafen ist die erste Stadt Baden-Württembergs, die jetzt auch eine weitere Entrechtung von Flüchtlingen vornimmt und ihnen statt Geldleistungen Sachleistungen erstattet. Eine Flüchtlingsunterstützerin aus Stuttgart wertet das wie folgt.
Unsere Einschätzung ist schon ganz klar die, dass es nicht der Alleingang der Stadt Friedrichshafen ist, sondern dass sie das schon ausgemacht haben, jetzt probieren sie es mal da und dass sie es auf jeden Fall überall so machen wollen. Nochmal mehr zu zeigen, wie wenig erwünscht Flüchtlinge sind hier und damit sich das rumspricht auch, also in den Ländern.
Schon im November letzten Jahres boykottierten 700 Flüchtlinge in einem Sammellager in Augsburg die Einführung von Esspaketen. Darauf reagierten die politisch Verantwortlichen mit einer überfallartigen Großrazzia von zum Teil vermummten Bullen mit zahlreichen Verhaftungen. Das zeigt, dass jeder Widerstand von Seiten der Flüchtlinge, der sich gegen den institutionellen Rassismus wendet, gebrochen werden soll. Und während die politische Klasse in Weizsäckerhafter Weise von der Würde des Menschen, die angeblich unantastbar sei, spricht, entrechten, schikanieren sie weiterhin Flüchtlinge. In Friedrichshafen sollen 500 Asylbewerberinnen neben einem schäbigen Taschengeld von monatlich 75 Mark nur noch Essenskörbe bekommen. Mensch, muss ich das mal vorstellen. Essenskörbe treten an die Stelle von 460 D-Mark Sozialhilfegeld. Das bedeutet, dass sich die Flüchtlinge von Busfahrten bis zum Rechtsanwalt nichts mehr leisten können. Die weitere Beschneidung der Freiheit von Flüchtlingen wird auch gerade zur Zeit des Bürgermeisterwahlkampfs durchgeführt. Das sagt einiges über das Klima in Friedrichshafen aus. Und auch in Stuttgart wird in extrem rassistischer Weise der Widerstand der Flüchtlinge auf der Leserbriefseite angegriffen. Ingo Speidel vom Flüchtlingsbüro Stuttgart äußerte sich zu den Aktivitäten und Unterstützungsaktionen für die Friedrichshafener Flüchtlinge.
Also das Klima dort ist ziemlich schwarz, ziemlich rau. Uns hat sehr gewundert, wie wenig Solidarität, praktische Solidarität kommt aus der Öffentlichkeit. Wir haben gedacht, so die ganze Linke und der AK Asyl und Pfarrer und so weiter, die bringen denen Geld oder gute Worte oder sonst was. Und da ist absolut nichts. Also, dass die zum ersten Mal Geld von außen gekriegt haben, wahrscheinlich erst letzte Woche. Das also ist sehr dünn, was da bisher in Solidarität gelaufen ist. Und die Leute sind ziemlich allein. Es sind, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Deutsche, die da zur Kaserne kommen, den Flüchtlingen helfen. Die sind so ziemlich allein, werden angefeindet, werden bedroht Und die Flüchtlinge haben uns erzählt von einem Afrikaner, der am Anfang ziemlich aktiv war, der in dieser Rosenthal-Kaserne lebt und der jetzt untergetaucht ist. Derart ist er bedroht worden. Sowohl, also die Angst vor Rechten und so, haben die alle, als auch von den Behörden.
Da war so Auslöser hierfür ist eine geplante ZDF-Dokumentation, ein geplanter ZDF-Bericht, der am Dienstagabend um 21 Uhr gesendet werden soll. Der ZDF-Mann habe tendenziöse, unverschämte und zum Teil rassistische Fragen gestellt, gegen die sich der genannte Flüchtlingssprecher verwehrt hat.
Und da ist er von den Behörden, ist der Afrikaner von den Behörden also schwer unter Druck gesetzt worden. Er wird sofort abgeschoben und so. Und also wegen diesem Terror war er verschwunden. Der lebt in der Kaserne jetzt nicht mehr, jetzt ist er irgendwo versteckt. Oder ein Pakistani, der seit 15 Jahren in Deutschland lebt, der auch den Pakistan, ich glaube die größte Nationalitätengruppe sind Pakistanis, so 60, 70 Leute, also die auch sehr aktiv an dem Streik sind, die sind schon längere Zeit hier und die meisten arbeiten. Und dieser andere Pakistani, der also kein Flüchtling ist und außerhalb lebt, der ist gekommen, hat übersetzt, geholfen und so weiter, schon seit längerem. Und natürlich jetzt auch beim Essensboykott geholfen und der ist auch unter Druck gesetzt worden, scheint es auch von Behörden, Polizei oder so, also so, dass er sich zurückziehen muss.
Das zeigt, wie sehr Flüchtlinge, die sich gegen ihren Lageralltag zur Wehr setzen und auch offensiv für ihre Rechte eintreten, mundtot gemacht werden sollen. Leider, so berichtete eine Flüchtlingsunterstützerin, gäbe es von gewerkschaftlicher Seite oftmals entwaffnende Bemerkungen, die Flüchtlinge würden durch ihr widerständisches Verhalten nur den Rechten, den Rechtsradikalen nützen und so weiter und so fort. Bemerkungen, die dem Flüchtlingswiderstand in den Rücken fallen. Dabei müsste es vielmehr darum gehen, sich solidarisch zu zeigen und die behördlichen Einschränkungen, Entrechtungen und so weiter zu bekämpfen. Aus diesem Zweck gebe ich jetzt das Spendenkonto für die Friedrichshafener Asylbewerberin im Essensboykott durch. Stichwort Essen in Menschenwürde. Kreissparkasse Friedrichshafen, Postleitzahl 651-500-40, Kontonummer 30-49-64. Aber lassen wir nochmal Ingo Speidel vom Flüchtlingsbüro Stuttgart zu Wort kommen, der die Aktivitäten der Flüchtlinge beschreibt.
Praktisch, sie sind öfters in großen Gruppen zum Rathaus gegangen, wurden dort rausgeschmissen, auch mit der Polizei, also um zu protestieren, ne? Sie verlangen ihre Sozialhilfe, wurden dort rausgeschmissen. Und sie sind auch zu Versammlungen gegangen, SPD-Versammlungen oder so, auch mit Transparenten. Aber
wer die Flüchtlinge unterstützen will, kann auch ein Protestschreiben an den Bürgermeister richten. Die Anschrift: Oberbürgermeister Dr. Wiedmann, Postfach 2440 in 7990 Friedrichshafen. Wir bleiben beim Thema. Reihe gegen Sammellager, Abschiebungen und Sondergesetze.
Ab dem 1. Februar, genau nämlich eben ab heute, gibt es eine bundesweite Kampagne, eine BUKO auch, die das koordiniert, gegen Lager, Abschiebungen und Sondergesetze. Also hauptsächlich erstmal gerichtet als Anti-Lager-Kampagne. Deswegen, weil es eben in den unterschiedlichen Bundesländern auch unterschiedlich weit jetzt schon eingerichtet Massenunterbringung von Flüchtlingen gibt und weil dies einfach so nicht hinzunehmen ist, also dass permanent Zugriff auf die Leute da ist, dass also die massiv polizeilichen Repressionen dann ausgesetzt sind in diesen großen Lagern. Ich meine, in Baden-Württemberg ist das ja die ZAS, die hat da ja schon wirklich eine Vorreiterrolle. Und nach sollen ähnliche große Lager eben auch in den anderen Bundesländern eingerichtet werden. Und dagegen geht jetzt diese Kampagne. Daran beteiligen sich also Hamburg, Bremen, Nürnberg, Antifa Freiburg ist auch mit dabei, Hanau. Und wir in Bremen haben jetzt hier so zwei verschiedene Aktionsstränge, die wir verfolgen wollen, also mindestens. Wir wollen hauptsächlich jetzt erstmal gegen die Behörden vorgehen, die ja maßgeblich an dieser Unterbringungssituation beteiligt sind und dann eben auch an den sogenannten Wohlfahrtsverbänden, die eben dann diese sogenannte Betreuung da drin übernehmen, wobei die halt einfach nur hauptsächlich Geld abzocken und ein paar Leute dann als Hausmeister einstellen. Aber eine Betreuung ist das nicht.
Der Bremer Flüchtlingsunterstützer erzählte dann von einer Aktion, die heute in Bremen lief.
Gab es heute diese Aktion? Wir haben das Sozialamt eingemauert oder besser gesagt mit einem großen Zaun den Haupteingang dicht gemacht. Es gab noch eine kleine Einlasspforte. Es war halt eben so geplant, als Aktion so einen lagerähnlichen Zustand dort nachzubauen. Oben drüber stand dann auch Lager- oder Sammelunterkunft, so quasi noch als Eingangskontrolle auch. Die Leute mussten da durch eine enge Pforte durch. Es gab dann Lageraufsichten und zum Beispiel, wie es auch wirklich hier in Bremen ist, es gibt in einer Unterkunft ein Schild an der Unterkunft selber, an dem Schiff, hier in Bremen, wo drauf steht, dass keine Besucher zugelassen sind. Das haben wir dann da auch aufgehängt. Ja, und das kam also ganz gut an. Daneben natürlich dann das Übliche, dass wir auch Flugis verteilt haben und ein großes Transparent wurde noch an die Stadtautobahn gehängt und wo drauf stand eben auch gegen Lager, gegen Abschiebungen. Ja, und dann haben wir auch noch mit den Verantwortlichen, die haben sich zu uns runtergetraut, auf die Straße, zu uns Bürgern, und mit denen haben wir dann noch versucht zu diskutieren.
So viel zu einer heute stattgefundenen Aktion von Bremer Flüchtlingsunterstützerinnen. Ein Beispiel von praktischem Antirassismus.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Februar 1993.
Etwas über eine Woche ist es her, dass Kerstin Winter ermordet wurde. Bis jetzt ist so viel in Zeitungen dazu veröffentlicht worden, dass eine Sammlung der Artikel viele Seiten füllen kann. Im Nachhinein verwundert es, dass so viel zu so wenig geschrieben werden konnte. Unter dem Vorwand, den Stand der Ermittlungen darzustellen, wurden von den Medien auf eine unangenehme, teils ekelhafte Weise Gerüchte verbreitet und wildeste Spekulationen angestellt. Konkrete Aussagen vom Landeskriminalamt, dem LKA, sind sehr dürftig. Ein Rückblick auf die Pressemitteilungen von Bullen und Staatsanwaltschaft zeigt, dass eigentlich noch nichts gesagt wurde. Vergangenen Sonntag hieß es auf einer Pressekonferenz, dass sich die Ermittler, zu denen auch mindestens ein Staatsschutzbulle gehört, die wichtigsten Hinweise von Kerstins Freund erhoffen. Es würde aber auch in Richtung rechtsradikale Kreise ermittelt werden. Der Staatsanwalt ging davon aus, dass er die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem LKA weiterführen würde. Einen Tag später, am Sonntag, übernahm dann doch das LKA die Führung der Ermittlungen, ohne dass dieser Schritt weiter begründet wurde. Am Dienstag wurde vom LKA das Gerücht von der RIM, einer maoistischen Gruppierung, als Verantwortliche für den Mord verbreitet. Gleichzeitig wurde geschrieben, dass es sich auch um eine bewusst falsch gelegte Spur handeln könne. Also eine Information und Dementierung in einem. Am Mittwoch verschickte das LKA eine zensierte technische Beschreibung der Bombe. Am Samstag konnte das LKA dann einen Tatverdächtigen präsentieren, der immer noch im Knast sitzt. Es handelt sich bekanntlich um den Freund von Kerstin. Die Begründung für die Festnahme wird in der entsprechenden Presseerklärung durch Worte wie möglicherweise und deutet darauf hin, sofort wieder relativiert. Die Presseerklärung schließt damit, dass darauf hingewiesen wird, dass keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Das LKA ist gerade dabei, das zweite Konstrukt zu basteln, ohne sich auf irgendetwas festzulegen. In den Presseerklärungen handelt es sich um Selbstdarstellungen des LKA. Die Ermittlungen müssen weiter besonnen beobachtet werden. Auch wenn es in gewissen Medien so dargestellt wird, aufgeklärt ist die terroristische Tat noch lange nicht. Die Ermittlungen des LKA müssen öffentlich verfolgt und beobachtet werden, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass das LKA ein Interesse an der Aufklärung des Mordes hat.
Dieser Infotrainer kam etwas spät und wird jetzt auch gleich ausgeblendet, denn wir möchten euch vorbereiten auf einen längeren Beitrag, einen Beitrag zur Kommune, zu einer Kommune in Niederkaufungen. Musik von den einstürzenden Neubauten.
Viel zu zwischen temporär und tempura, zwischen Seil und Säbeltanz, zwischen durch und auf dem Meeresboden, zwischen Semtex und Utopie liegen sie sich in den Armen.
So, nach diesem Stück der einstürzenden Neubauten kommt jetzt der Beitrag über die Kommune bei Kassel.
Kannst du uns denn sagen, wie viele Autos du hast?
Ja, ich habe 8 PKWs und 2 Lieferwagen. Ich teile sie mir mit ein paar Leuten. In dem Fall sind es inzwischen 45 Erwachsene. Und die 12 Kinder dürfen selber noch nicht fahren.
Sie besteht seit 1986, sie hat 57 Mitglieder, sie ist zumindest eines der bedeutendsten Projekte seiner Art in der Bundesrepublik und sie wächst. Gemeint ist die Kommune in Niederkaufungen bei Kassel. Was ist das eine Kommune? Die Inforedaktion hat sich neuerdings extra für derartige Fälle einen Duden zugelegt. Kommune, französisch zu lateinisch communis, mehreren oder allen gemeinsam, allgemein. Die Kommunen. Bezeichnung für eine Lebens- und Wohngemeinschaft, die von Protestbewegungen in westlichen Industriegesellschaften seit dem Ende der 1960er Jahre, zum Teil auch aus ökonomischen Gründen, praktiziert wird und die Eigentums-, Leistungs-, Konkurrenz- und Moralvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft ablehnt. Auch vom Anarchismus und Anarchosyndikalismus angestrebte Lebens-, Wohn- und Produktionsgemeinschaften werden als K-Punkt bezeichnet. Damit wisst ihr schon mal ungefähr, worum es im Folgenden geht. Wir hatten einen Vertreter der Kommune aus Niederkaufungen hier im Studio.
Die Gründungsphase ist schon so 1982, 83 im Raum Hamburg begonnen worden von Leuten, die eben eine Idee von einem politischen, linkspolitischen Großprojekt entwickelt haben. Und darüber auch Leute gesucht haben und auch teilweise über 100 Leute gefunden hatten, die richtig auch Verträge unterzeichnet haben. Da waren damals auch richtig Zahnärzte und auch betuchte Leute unter anderem dabei. Und über das ganze Hin und Her der Projektsuche und Immobiliensuche ist dann diese Gruppe im Laufe der Jahre bis kurz vor null, also 15 Leute zusammengeschrumpft und die haben dann auf den letzten Drücker mit eigentlich für ihren Geschmack viel zu wenig, dann ziemlich günstig einen ehemaligen Gutshof in der Nähe von Kassel, also Niederkaufungen, erworben. Aber es war eben viel Wohnraum, der für sonst andere Leute nicht interessant war und für uns, ich war damals noch nicht dabei, eben auf die Weise billig zu erstehen war. Und das, wir haben im Laufe der Zeit eben noch nebenliegende Gewerbehallen, zwischenzeitlich als Spedition früher genutzte große Hallen zugekauft, weil wir da ein Vorkaufsrecht gleich am Anfang hatten, um da eben unsere eigenen Betriebe drin aufbauen zu können. Und das ist auch schon ziemlich weit vorangeschritten. Wir sind eigentlich angetreten mit dem Ziel, was sich diese Gründungsgruppe ja auch gesetzt hatte, ein Projekt zu werden von über 100 Leuten oder sagen wir mal 100 Leuten, was eben so eine starke Ökonomie entwickelt und auch so eine große Krisenfestigkeit vor irgendwelchen Teilkonflikten zwischen Menschen, um dann auch Bestand zu behalten. und auch wiederum von außen nicht so leicht untergebuttert werden zu können. Da gab es dann verschiedene Ansätze. Manche meinten, wir müssen sehr schnell dieses Ziel erreichen, andere meinen, wir können uns damit auch Zeit lassen. Tatsache war, dass wir erstmal sehr schnell auf so eine, wie ich meine, Schwellgröße zwischen 30 und 40 gewachsen sind und dann sind wir eine lange Zeit ziemlich gependelt. Sind Leute immer wieder eingestiegen und andere haben gemerkt, sie kriegen es nicht mehr auf die Reihe mit der großen Gruppe und sind dann wieder ausgestiegen, sodass wir immer so zwischen knapp 40 und 35 gependelt sind über die ganzen Jahre und seit einem Jahr scheint irgendein Knoten geplatzt zu sein. Ich will das nicht mystifizieren, aber auf jeden Fall sind wir jetzt 45 Erwachsene und 12 Kinder, vielleicht demnächst wieder ein paar Kinder mehr, wobei diese geringe Kinderzahl, da haben wir schon auch nachgeholfen. Also es gibt bei uns etliche mit einer relativ niedrigen Kindertoleranz, sag ich mal.
Und wie sieht euer Arbeits- und Lebenskonzept aus? Also wie ist die innere Organisation der Kommune? Ihr lebt in verschiedenen WGs. Ich weiß nicht, wie viele WGs.
Ja, wir sind 7 WGs, davon 2 Frauen-WGs. Also die Struktur ist schon seit ziemlich langer Zeit so angelegt. Ich habe erst gesagt, manche halten die große Gruppe dann nicht mehr aus und sind ausgestiegen. Wir klucken jetzt nicht immer alle mit 30, 40 Leuten aufeinander rum, das wird ja wirklich, sondern wir haben ja eigentlich vor, noch mehr zu werden und versuchen eigentlich schon seit ziemlicher Zeit auch das strukturmäßig zu berücksichtigen. Das heißt, dass wir eben in kleineren Gruppen, ja, wie die meisten das ja, also viele das doch eher so gewöhnt sind oder kennen, von eigener Anschauung oder vom Zugucken, eben WGs zwischen 3 und 7 oder 8 Leuten. Und diese WGs geben sich auch selber die Form, wie sie eben zusammenwohnen möchten. Die meisten leben wie eben stinknormale WGs in eigenen Zimmern. Es gab auch schon Versuche mit Gemeinschaftsräumen, also Funktionsräumen und Gemeinschaftsschlafräumen oder sowas. Das ist zurzeit wieder nicht so. Aber regeln die WGs zum Beispiel unter sich. Genau solche Unterstrukturen haben wir zum Beispiel auch für unser Plenum, wenn wir uns einfach mal, wenn man sich vorstellt, in Gruppen regelmäßig über irgendwas entscheiden zu wollen, über 30, 40 oder später vielleicht mal 70 Leuten, dann wird sofort klar, dass das eigentlich nicht mehr geht. Es sei denn, man nimmt eine starke Hierarchie in Kauf, wo eben nur noch ein paar Leute reden können und die anderen eben untergebuttert werden oder wegbleiben. Also während bei uns doch die Plenumsbeteiligung nämlich ziemlich hoch, es sind oft über 30 Leute beim Plenum. Das kriegen wir dadurch hin, dass das Plenum eben einen allgemeinen Teil hat, mehr einen Mitteilungsteil und dann Kleingruppen, die über ein bestimmtes Verfahren ausgewählt werden, also so eine Mischung zwischen Los- und Interessenauswahl, sodass eben dann bei Entscheidungsfragen 5 bis 7 Leute miteinander reden, die dann Entscheidungsvorlagen erarbeiten, die dann wiederum von allen gebilligt werden. Da bin ich dann bei einem anderen Punkt. Wir Entscheidungen gehen bei uns nach dem Konsensprinzip. Das klingt erstmal sehr schwierig, aber es ist genauso schwierig, wenn man vorhat, länger miteinander zusammenleben zu wollen, Minderheiten zu überstimmen. Also wenn wir meinen, uns leisten zu können, dass wir am brutalsten wäre einfache Mehrheit, also sagen wir mal 23 könnten 22 überstimmen, ist natürlich sofort klar, dass es nicht geht, aber mit 75% oder so sind es auch immer noch ziemlich viele bei uns, die sicherlich oft gute Gründe haben, irgendeine Entscheidung nicht zu wollen. Und da landet man dann schnell beim Konsensprinzip, dann gibt es irgendwelche Abwandlungen bei anderen Gruppen, Konsens minus 1, dass einer überstimmt werden kann. Das kann aber dann eben auch sein, dass diese eine Person dann irgendwann die Schnauze voll hat und geht. Und bisher funktioniert es bei uns schon auch gut, obwohl es natürlich auch manchmal eine gewisse Trägheit bedeutet. Konsens bedeutet halt erstmal, es müssen alle zumindest sagen, okay, ich kann damit leben. Aber alle Entscheidungen müssen letztendlich von allen getragen werden. Und es kann erstmal niemand so einfach überstimmt werden. Und jemand, der Veto einlegt, also du hast zu allen Sachen Vetorecht, muss dann allerdings auch die Diskussionsbereitschaft haben. Und da ist natürlich, liegt so der Hase im Pfeffer, dass da dann manchmal Leute sich das wohl überlegen, ob sie sich jetzt mal das einhandeln an einer bestimmten Sache. Das muss einem dann schon auch ziemlich wichtig sein, zu sagen, okay, ich stelle mich dem und sage, ich trete hier auf die Bremse und ich muss das mit den anderen Leuten ausfechten. Aber es passiert eben öfters mal.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Februar 1993.
Besprecht ihr ja im Plenum und in den Arbeitsgruppen nicht nur Probleme der Kommune, ihr habt auch Themen, die über Niederkaufung selbst hinausgehen, politische Themen?
Ja, also ein Thema ist zum Beispiel Dritte Welt, sagt man heute nicht mehr, aber kann sich so erstmal die meisten was darunter vorstellen. Es wird eben ja auch über das Problem der Flüchtlinge oder Asylanten auch genannt, immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückbar. Wir haben natürlich auch Container stehen bei Kaufungen, wo eben Leute so untergebracht werden. Und wir selber sind von uns der Meinung, dass wir eigentlich schon erstmal nicht schlecht leben materiell. Ne? Wir sind nicht so immer hart am Existenzminimum, sondern dadurch, dass wir unseren Alltag ganz pfiffig organisieren. Es klingt zwar geldmäßig erstmal nicht so viel, aber so leben wir nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man mal einen Blick über den Tellerrand rauswagt, dann leben wir sogar sau gut. Und das hat zum Beispiel zu Diskussionen geführt, die wir auch zeitweise gemacht haben, dass wir als Kommune gespendet haben, was wiederum andere unzufrieden macht. Die sagt, diese verdammte Spenderei, da richtet mal eher nur was mit an. Lass uns selber was machen oder lass uns politische Arbeit hier finanzieren oder Leute davon, von dem Geld, statt das Geld zu verdienen, freistellen, dass sie das machen. Also diese Diskussion ist eigentlich ständig offen. Wir machen dann bei manchen Sachen eben auch einfach erstmal so sagen, okay, wir gönnen uns den Versuch, wir machen ein Jahr das. Wir spenden ein Jahr immer da und dahin und danach ist das erstmal automatisch Schluss, sondern und wir gucken dann, wie es weitergeht und die Leute gucken, wie sie damit zufrieden oder unzufrieden sind. So versuchen wir mit manchen Sachen auch einfach umzugehen.
Ökonomisch basiert die Kommune auf verschiedenen Arbeitsbereichen.
Die dritte Unterteilung, die wiederum aber nicht mit den Wohngruppen oder in anderen Gruppen identisch ist, sind die Arbeitsbereiche. Da müsste ich jetzt passen, genau wie viel sind auch irgendwas zwischen 5 und 8. Also ich kann mal versuchen aufzuzählen, auch auf die Gefahr, dass ich einen vergesse. Es wäre Baubetrieb mit einer Metallwerkstatt dabei. Das ist Schreinerei. Das ist Tagungshaus. Das ist unsere Kommuneküche, die aber natürlich auch schon mal anderweitig verpflegt. Das ist unsere Verwaltung. Das ist eine eigene Kindertagesstätte, die auch eine Anerkennung inzwischen hat und auch mehr als die Hälfte der Kinder schon von auswärts hat, also die nicht Kommunekinder sind. Es macht jemand bei uns Milch und Käse und ab und zu fällt auch mal ein Schwein an. Und dann haben wir einen Gemüsebereich, der eben für unseren eigenen Bedarf und für den Markt und für den Hofladen auch produziert. Mhm. Und dann haben wir eben auch ca. 6 oder 7 Leute, die Jobs außerhalb machen. Da decken wir schon vieles von unseren Notwendigkeiten ab, aber wir haben natürlich, wir kaufen auch noch jede Menge Lebensmittel von außen ein und auch andere Dienstleistungen oder Waren sind selbstverständlich, stehen wir voll im gesellschaftlichen Tauschprozess drin.
Das verdiente Geld, kommt das in einen Topf? Wie läuft das?
Ja, wir haben eine Kommunekasse, aus der wird alles abgewickelt an Bedürfnissen und in die kommt jede Einkunft rein, im Prinzip sogar auch jedes Weihnachtsgeschenk. Also sofern es irgendwie in Geld stattfindet, es findet da allerdings schon statt auch, dass Leute dann einfach sagen, ich habe das jetzt geschenkt gekriegt, da kaufe ich mir den Fotoapparat von. Das ist so, wird auch nicht so ganz dogmatisch gehandelt, aber im Prinzip ist es so gedacht und wird auch bei allen ernstzunehmenden Einkünften so gemacht, habe ich auch kein Misstrauen. Es ist eigentlich uninteressant, also für einen persönlichen Lebensstandard oder für Privilegien zum Beispiel was auf die Seite zu bringen, weil wir erstmal nicht in dem Sinne ein persönliches Kontingent haben oder so, sondern bisher praktisch das Bedürfnisprinzip machen. Das kann schon mal passieren, dass du dann eine Ausgabe auch mal mit jemand diskutieren musst und dich darüber auch streiten musst, auch vielleicht mal heftig, aber es kommt nicht so furchtbar auch vor. Aber erstmal wollen wir zum Beispiel keine Kopplung zwischen Leistung und Konsum haben, sondern es geht darum, dass du arbeitest, weil du die Arbeit sinnvoll findest oder weil du deinen Beitrag zur Kommuneökonomie bringen willst und das ausgibst, was du brauchst, ja, und eventuell über deine Bedürfnisse dich auch mal streiten musst.
So, nach dieser ersten Seite des Kommune-Beitrags, der geschickterweise ein 20-Minuten-Beitrag auf eine 20-Minuten-Kassette getan worden ist, kommt jetzt also, nachdem wir sie umgedreht haben, die zweite Seite dieses Beitrags.
Oder ein Konzert zusammen mit dem Gesangsverein von Kaufung oder dass der neue Bürgermeister sozusagen Antrittsbesuch bei uns macht, also sich eine Gruppe im Plenum so findet, die ihn einlädt und er dann auch kommt und mit uns redet und sich ein bisschen rumführen lässt. Also so ist es ungefähr. Wir sind also mindestens so wie ein wichtiger Verein oder so. So einen Stellenwert haben wir in der Gemeinde schon. Eigentlich begegnet man uns da schon mit Respekt, kann man sagen. Ne? Mhm. Womit ich nicht sagen will, dass es ein paar Leute gibt, sicherlich im Dorf, die überhaupt nichts von uns halten. Aber das ist ja so, das ist klar.
Kann die Kommune alle Ansprüche erfüllen, die du an ein solches Projekt stellen würdest? Oder wo liegen noch Schwierigkeiten, Probleme?
Ich finde viele Sachen bei uns ziemlich gut. Die entsprechen mir. Ich finde es ganz gut, dass wir ganz bodenständig und handfest sind, dass wir nicht Sachen nachlässig regeln und dann hinterher, sagen wir mal, eigentumsrechtliche Geschichten sagen, ach, das macht da nichts, dass da nur einer im Grundbuch steht, da stehen wir doch alle drüber und dann wundern wir uns nach 3 Jahren, dass der im Grundbuch ist, da zufällig noch übrig geblieben ist. Also so eine Projekte gibt es ja auch viele. Mir entspricht auch, dass wir vom politischen Anspruch nicht zu dogmatisch sind und aber ziemlich viel vereinigen, gerade in der Zeit, wo jetzt im linken Lager ja eigentlich so ziemlich viel zusammenbricht. Denke ich, sind Projekte wie wir auch wichtig, über dieses Diskussion, wie kann Sozialismus oder auch Anarchismus gelebt werden oder so. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir das jetzt allen vormachen, aber es ist, sagen wir mal, ein kleines Stück real existierende, zukunftsgerichtete Lebensweise, so, wo auch uns tatsächlich teilweise zu unserer eigenen Überraschung ein unheimlich starkes Interesse auch entgegengebracht wird. Es finden also bei uns im Tagungshaus eben auch Seminare statt, mal zum Beispiel anders leben, anders arbeiten mit Referenten von uns. Da wird uns eben einfach auch ein ganz großes Kompetenz zugetraut. Da wollen einfach ganz viele Leute auch dran teilnehmen. Oder es kommen Leute von Unis, die da forschen in die Richtung, oder eben auch Leute aus Kibbutzim, die da uns auch einiges zutrauen. Das finde ich gut bei uns. Ich denke, wir kommen leicht, und ich auch, an unsere persönlichen Grenzen in so einer Kommune. Wir haben doch oft so kleinbürgerliche Vergangenheit, und für so ein Leben mit so vielen Ansprüchen und so wenig Abgrenzungsmöglichkeiten zu anderen auch nicht so das Handwerkszeug in der unserer Vergangenheit, ne? Und das merkt man natürlich auch an allen Ecken und Enden, dass Leute da damit auch nicht zurechtkommen. Wir sind nicht einfach neue Menschen dadurch geworden, dass wir da uns entschlossen haben, in die Kommune zu gehen, und es ist bei uns auch nicht alles anders. Also wenn Leute, die ganz viel Probleme haben und in der Gesellschaft draußen, sage ich mal, so ganz vieles nicht hinkriegen, wenn die sich hoffen, dadurch wird in der Kommune alles ganz toll, den kann ich immer nur dringend abraten. Also sie werden nicht weniger Probleme bei uns haben.
Bekommt ihr denn auch Kritik von außen, das heißt aus anderen Teilen der linken Bewegung? Könnt ihr vorstellen, dass euch hier und da mal der Vorwurf gemacht wird, ihr würdet da eine heile Welt praktizieren, ihr würdet euch abschotten?
Ich denke, es werden eher oft Fragen gestellt, ja, wie ist denn euer Verhältnis zur Außenwelt? Und dann kommt die Kritik eigentlich nicht, weil uns Leute tatsächlich das dann auch abnehmen, dass wir eben nicht ein abgeschottetes so ein Landkommune-Projekt oder so eine abgeschottete spirituelle Gemeinschaft nicht sind. Wir lassen die Leute eben bei uns auch reingucken, und da kann ich mich persönlich nicht so dran erinnern, dass jetzt Leute gesagt haben, was seid ihr für ein Klüngelhaufen. Klar, ich habe mal mitgekriegt, so in Kneipengesprächen wird an der Kommune oft, sagen dann Leute, was weiß ich, die selber aber gar nicht so viel machen, jetzt was weiß ich, bei Golfkriegsaktivitäten, ja, die Kommune, wo ist sie denn? Die sitzen da und beraten über ihren Konsens. Aber ich denke, im Verhältnis zu Leuten, die irgendwo in der Kasseler Szene oder in der Kaufunger Szene da rumrödeln, habe ich das Gefühl, muss ich mich nicht vor verstecken oder so, das, was meine politische Aktivität oder so angeht, das finde ich schon in Ordnung, obwohl es sicherlich auch leicht einen auffrisst, so, da muss man schon aufpassen, aber es bleiben genug Leute übrig, die auch, also es bewegt sich ständig was, wir versacken nicht so in unserem Klüngel und sind damit zufrieden.
So, jetzt nach diesem Mammutbeitrag ist es doch schon kurz vor 7. Wir kommen zum Ende der Sendung, und zwar folgen jetzt erstmal die Veranstaltungshinweise.
Wir haben hier einen, und zwar lädt das Strandcafé ein. Jeden Tag von 15 bis 17 Uhr können sich im sogenannten Infocafé zu Kerstin Menschen treffen. Und denen soll die Möglichkeit gegeben werden, dort, ich zitiere die Einladung, über Gefühle zu dem Mord an Kerstin zu reden. Menschen, die betroffen sind von Bullenstress, sei das Verhöre oder auch Termine, die anstehen, Gespräche und Hilfe anzubieten. Und es soll auch gemeinsam versucht werden, mit der Trauer und Wut umzugehen.
Wenn wir schon beim Strandcafé sind, um 20 Uhr heute Abend ist die Frauen-FOKÜ, nur für Frauen also, gibt es heute Abend da die FOKÜ, heute Abend 20 Uhr, Strandcafé Adlerstraße 12 ist das übrigens in Freiburg.
Dann als eine Pressemitteilung des Studentenwerks gibt es eine Ausstellung im Kulturtreff des Studentenwerks in der Alten Universität. Das Studentenwerk Freiburg zeigt im Kulturtreff der Alten Universität Bertholdstraße 17 Zeichnungen von Boris Braun. Die Vernissage ist am Montag, den 1. Februar 1993, 20 Uhr, im Raum 108. Die Ausstellung ist geöffnet, bis zum 15. Februar, montags bis donnerstags von 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 13 bis 16 Uhr.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Februar 1993.
Dann gibt es im morgigen Info folgende Sachen zu hören. Wir haben zwei Berichte zum Thema Kroatien in der Sendung. Zum einen wird es eine Vorstellung des Buches von Alexandra Stiegelmeier geben, in dem sie von den systematischen Vergewaltigungen in Bosnien-Herzegowina berichtet. Alexandra Stiegelmeier schrieb Mitte November einen der ersten Artikel zu diesem Thema, der auch in der BZ zu diesem Zeitpunkt erschien. Zum Zweiten wird es Interviews direkt aus Kroatien zu hören geben, die ein Mitarbeiter von uns dort geführt und mitgebracht hat. Dann ist ein Bericht zu Kuba geplant, der die Situation der letzten sozialistischen Bastion nach dem Machtwechsel Bush-Clinton in den USA darstellen wird. Die Frage ist, ob Aussicht auf Lockerung der bisherigen drastischen Boykottmaßnahmen gegen Kuba seitens der USA durch eine neue Politik Clintons besteht. Nachdem die Lichterkette in Freiburg als ein voller Erfolg zu verbuchen bleibt, gibt es in dieser Stadt, glücklicherweise muss man sagen, auch noch andere Aktivitäten gegen Fremdenhass. Zu diesen zählen zum Beispiel eine Initiative der Schülerinnen gegen Ausländerfeindlichkeit, die kommenden Samstag zu einer Demonstration aufgerufen haben. Wir haben in der morgigen Sendung ein Interview mit einem, vielleicht auch zwei Mitarbeiterinnen dieser Schüleraktion geplant. Bisher unsicher ist ein Bericht der B31 Ost neu, wenn er denn gesendet werden sollte. Trotz aller Hiobsbotschaften über nun doch komplette Unterschriften und Vergleichsangebote an den Bund, noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten zur Verhinderung dieses Projekts sollen vorgestellt werden. Dies alles dann im morgigen Info, wenn es wieder heißt.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Waking up from a real bad dream.
Respekt.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect Wars.
Aus allen Ecken tönt es. Fake News, Lügenpresse, Volksverräter. Radio Dreieckland schaut genauer hin. Wie entstehen Hassreden und welche politischen Strategien stecken dahinter?
Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
Die Sendereihe Respect Words startet am 4. Dezember um 18 Uhr. Jeden Montag könnt ihr dort Reportagen und Interviews hören, die sich rund um das Thema Hate Speech drehen.
Ethical Journalism against Hate Speech.
Respect Words.
Respect Words.
Respect Words.
Respect Words. Respect Words.